Hallo und guten Tag. Ein neuer Podcast von mir mit einem interessanten Gast, den ich heute hier begrüßen kann. Ein Freund, den ich seit einigen Jahren kenne, der eine wichtige Funktion in dieser Stadt hat, nämlich als stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates, Ilay Abeke. Guten Tag, Ilay.
Guten Tag. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Köln. Wir haben ja am 13.09. die Integrationswahlen. Wir haben unterschiedliche Listen. Wir haben drei Wahlmöglichkeiten an dem Tag, nämlich den Oberbürgermeister zu wählen oder die Oberbürgermeisterin, den Rat und dann eben halt den Integrationsrat. Und ja, für alle diese Wahlen wünschen wir beide uns, glaube ich, eine hohe Wahlbeteiligung, weil das alles wichtige Wahlen sind.
Richtig.
Das ist etwas, was du schon seit einigen Jahren machst. Du kannst ja mal vielleicht am Anfang ein bisschen was zu deiner Person sagen. Du lebst schon lange in Köln, aber ich glaube, deine Wiege hat nicht in Köln gestanden.
Ja, das ist richtig. Ja, vielen Dank, Andreas, für diese Einladung. Für mich ist auch eine Gelegenheit, ja, dich auf eine ganz andere Plattform kennenzulernen. Ja, ja, und ich freue mich. Ja, ich bin tatsächlich erst seit 2001 nach Köln gekommen. Davor habe ich jahrelang, glaube so 16, 17 Jahre in Bremen gelebt.
Also, oh, ein Norddeutscher.
Ja, so ist es. Und ja, dort habe ich studiert. Nach dem Studium habe ich auch dort im Norden eine kurze Zeit gearbeitet. Und wie gesagt, 2001 bin ich nach Köln gekommen. Und seitdem lebe ich hier.
Was hast du studiert? Was hast du, was
machst Architektur habe ich.
Architektur?
Ja.
Wichtiges Thema für diese Stadt, ne?
Wichtig. Ja, aber allerdings hier, ne? Also ich bin auch, seitdem ich im Integrationsrat bin, in Stadtentwicklungsausschuss.
Ja.
Also das passt. Die Themen sind ja vielfältig im Grunde in diesem Bereich, ja. So, aber du wirst hier Frage stellen, und ich werde versuchen zu beantworten. Und Integrationsrat, wenn ich darf, kann ja
gerne,
schon loslegen.
Gerne los.
Das ist eine gute Sache für uns Migranten. Nur, man muss das verstehen, was Integrationsrat ist. Also bis jetzt, ich habe den Eindruck, viele von uns, die zugezogen sind, sie haben das noch nicht so gut verstanden. So, aber ich bin froh, dass dieses Mal, dass wir bis 26 Listen haben. Also, das heißt, wir können tatsächlich sagen, wir haben gute Arbeit geleistet, denn wir haben die Motivation erhöht. Also, kaum 13.09. mal gucken, ja, wer jetzt tatsächlich denn das schafft. Ja, aber wir, Bündnis 14 Afrika, bis dato der einzige Gruppe, sozusagen Liste, die jetzt die Afrikaner bis dahin vertreten haben, natürlich. Wir geben auch jetzt extra Gas, dass wir dann nochmal reinkommen. Denn was wir bis dato gemacht haben, möchten wir auch noch tatsächlich weitermachen, damit die Leute denn das tatsächlich erfahren, ja, wo wir angefangen haben. Wir haben doch was geschafft und es ist gut so.
Du hast ja jetzt die Liste angesprochen. Das ist ja das euer Alleinstellungsmerkmal, dass ihr euch Afrika 14, glaube ich, heißt die Gruppe.
Bündnis 14 Afrika.
Es gibt natürlich auch viele andere Listen, hast du angesprochen. Es gibt unter anderem auch eine starke SPD-Liste. Ja. Aber das ist ja nun auch in der Regel kein Widerspruch. Am Ende ist es wichtig, dass wir einen starken Integrationsrat haben, der die vielfältigen Nationen, die vielfältigen Menschen, die in dieser Stadt Heimat gefunden haben, die heute Kölnerinnen und Kölner sind, vertritt, und da ist dieser Integrationsrat aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache. Dieses Spezielle, das ihr euch zusammengetan habt, hat das ein bisschen auch was damit zu tun, dass ihr afrikanische Menschen, ich glaube es gibt 17 oder 18.000, schätzt man in dieser Stadt, wahrnehmbarer macht? Ist es erforderlich, dass sie sichtbarer werden, dass ihre Bedürfnisse auch klarer werden, oder was ist der Beweggrund dafür?
Ja, genau so ist es, denn das muss man ja so vorstellen. Wir haben ja die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen hier in Köln. Wenn ich einfach so ein banales Beispiel mache, jeder kennt die türkische Gruppe, die haben ganz anderes Status. Ne? Die sind ja von der Regierung damals hierher geholt worden.
Als Gastarbeiter geholt worden.
Ja, so. Und Wir in der afrikanischen Community, wir haben alle unterschiedlichen Wege hier in uns gefunden. Ne? Einige durch den See, also das ist jetzt heutzutage eine große Musik. Aber dadurch, dass wir aufgrund unserer Geschichte nicht so sehr positive Geschichte zu erzählen haben, führt auch dazu, dass wir hier auch keine richtige, echte Repräsentation haben. So, Bündnis 14 Afrika hat vor 6 Jahren auf politischer Ebene so ein bisschen das geebnet. Mittlerweile haben wir andere afrikanische Vereine, die uns ja praktisch so unterstützen in unserer Arbeit, so dass wir denn dies sichtbar machen. Sozialpolitisch, so etwas gut vertreten können. Weil die Themen sind man kommt ja hier, man möchte sich ja verbessern, weil daheim die Politik nicht so gut funktioniert. Wirtschaftlich ist auch ein bisschen problematisch.
Du meinst jetzt der afrikanische Kontinent, also die unterschiedlichen Länder.
Ja,
es gibt ja kaum, ich glaube, es gibt keine ausgeprägte Demokratie in Afrika. Es sind durch kolonial, also auch durch europäische, auch durch Deutsche, Engländer, Franzosen sehr negativ geprägte Entwicklungen. Da haben wir ja auch viel Schuld dran, dass das so ist, wie es heute ist.
Ne? Das ist eine große Last. Und bis heute wird man tatsächlich in diese Ecke auch so geprescht. So, und was mag man, wenn man hier eine Gelegenheit bekommt als Afrikaner? So, ich mag nicht anders seit 6 Jahren, um die Leute zu sagen, hey, steh auf, du kannst das. Bring dich ein, versuch mal das, was du kannst, hier besser zu machen. Weil diese Gesellschaft gehört dir auch, solange du denn eben auch die Regeln hier irgendwie annimmst, und dein Kultur übrigens kannst du auch hier frei leben, weil wir in Demokratie leben. Also, das heißt, die Ressourcen sind da, die Möglichkeiten sind da. Nur, man muss aufstehen und machen.
Aber das müssen, glaube ich, auch viele noch lernen. Ich meine, wir haben jetzt eine Erfahrung mittlerweile von knapp 70 Jahren mit Demokratie. Und am Anfang hat man die uns ja auch gegeben. Die haben wir uns ja nicht erkämpft, sondern nach dem Dritten Reich, nach dem Faschismus ist uns das ja auch als Aufgabe mitgegeben worden. Aber ich habe das eben schon mal angedeutet, du kommst aus welchem Land?
Nigeria.
Nigeria. Ja. So, und alle diese Länder haben ja eine keine demokratische Struktur. Und wenn die Menschen dann da weggehen, aus welchen Gründen auch immer, und du hast ja vorhin das Thema Mittelmeersee oder Flüchtlinge, das ist ja etwas, was uns täglich in den in den Bildern, in den Nachrichten auch übertragen wird, dass Menschen so viel Druck haben, dass sie diese gefährliche Überfahrt, die ja viele das Leben kostet. Der Papst hat gesagt, das Meer des Todes, weil da Hunderttausende vielleicht schon ertrunken sind, von denen wir gar nichts wissen. Das ist ja eine Entwicklung, die können wir nicht gutheißen. Da muss auch Politik, auch einer Kommune wie Köln natürlich darauf reagieren und vor allen Dingen auch die Menschen, die hier leben, stärken in diesem Engagement und sie mitzuentwickeln, ihnen zu helfen, zu sagen, nein, du hast Rechte und du hast Pflichten, aber du hast auch eine Aufgabe, es selber mitzumachen. Und da hast du, glaube ich, für den Bereich eine ganz wichtige Aufgabe übernommen mit deinem Verein und mit deiner Liste. Ne?
Ja, in der Tat. Denn wenn man das so hautnah mitbekommt, also innerlich ist es so, dass man denn, wenn man morgen von Bett aufgestanden ist, dann frage ich mich ja, Eli, wie packe ich das diesmal an? Ne? So, weil die Themen von gestern oder die geschilderten Probleme von gestern heißt ja noch lange nicht, dass du heute nicht neu dazu bekommst. Also so du fängst das du überlegst, wie du das irgendwie organisieren kannst. Und aber spätestens in meinem Fall um 9 Uhr muss ich im Büro sein und dann muss ich auch zusehen, dass ich die Baustelle leite.
Dass du deine Arbeit machst.
Ja, genau. Ja, so, und dann irgendwann später Nachmittag bin ich dann so weit, dass ich die Anfragen dann irgendwie ein bisschen angehen kann und das so lesen und hin und her telefonieren und dann irgendwelche Antwort geben. Ja? So, irgendwelche Antwort geben heißt ja, dass man solche Leute, die dann eben Hilfe suchen, den dann erstmal beruhigen muss. Ja? So Angst wegzunehmen.
Die kommen ja auch in extremen Situationen.
Richtig. Zu euch, ne? So, bis man denn dann sei es bei den Ämtern oder andere Kollegen in andere Ausschüsse oder in andere Gremien erreicht hat und diese Fragen dann thematisiert hat, so bis man denn annähernd so eine Art eine Vorlösung zu finden, das dauert noch ein paar Tage. So, und muss man sich vorstellen, je nachdem, wie er hier in Köln gelandet ist, weil mittlerweile, es ist nicht mehr so diese freie Überquer, sondern es sind viele Mafia dahinter, die diese Leute irgendwie versuchen zu steuern.
Die Not der Leute ausnutzen.
Richtig, ja. So, und zusätzlich kommt, dass diese Schlepper hinter denen sind, weil sie haben sich ja auch zu einer höheren Geldsumme, also mit dem dann abgemacht, So, und ja, wenn die das nicht hinkriegen, dann haben sie tatsächlich Probleme. So.
Ist das sowas, ich sag mal, ich bin ja Polizeibeamter, das ist ja fast wie Sklavenhandel. Also da man gibt sich da man in eine bestimmte Situation, um danach dann große Summen von Geld zu bezahlen. Das ist ja nicht so, dass das Geld auch, die haben es ja nicht vorher, sondern sie gehen dafür in Vorleistung oder versuchen dann das später abzuarbeiten. Das ist ja ein Druck, der auf diesen Menschen lastet, massiv. Ja.
Und diese Druck, oft landen solche Leute auf dem Strich. Ja, also wenn sie Frauen sind, was auch tatsächlich der Fall ist, also wirklich oft. Ja, so. Und nun kommt so ein Mensch, erstens hat sie oder er Angst, nicht erkannt zu werden. So, was macht man?
Was für Alternativen kann man ihnen anbieten? Ne? Was für Möglichkeiten hat man? Ne?
Also die Möglichkeiten sind ja nicht so viel. Nur da an diesem Punkt, warum ich diesen Punkt jetzt in anspreche, ist ja die Politik. Ja, die Politik im Grunde, ich stelle meine erste Frage, kriegt die Politik das überhaupt mit? Ja, das ist meine erste Frage. Also die Behörden, Polizei oder sonst irgendwelche andere Behörden, die da so zuständig wäre. Denn ich denke, in der Gesellschaft muss die Politik solche Themen ernst annehmen. Gerade aus diesem Kontinent. Denn aus diesem Kontinent, meiner Wissens nach, kommen grundsätzlich fast alle Rohstoffe, die man braucht für die Technologie hier.
Aus Afrika.
So.
Wir erbeuten den Reichtum der afrikanischen Länder
aus. Ja. Und man nutzt einfach die Situation dort aus. Also das heißt, dass die Warlords oder irgendjemand, der sich denn als Demokrat da irgendwie da hingekauft hat, diese Chaos dort, ja, das nutzt man aus, um weiterhin diese Länder auszubauen.
Aber das heißt ja, wenn ich das so richtig verstehe in der Übersetzung, dass du sagst ganz deutlich, dass also so vielleicht sogar Politik in Europa ein hohes Interesse an der weiteren Instabilität von Afrika hat, um dann eben den leichteren Zugang zu Rohstoffen zu haben. Das heißt also, das ist ja schon eins der Punkte, also die Erfahrung habe ich auch als Gewerkschafter gemacht, wenn ich mit afrikanischen Gewerkschaftern gesprochen habe, wo es um geringe Löhne ging, wo es um Arbeitsbedingungen ging, die nicht menschenwürdig sind. Mir hat mal eine junge afrikanische Gewerkschafterin gesagt, schickt uns keine Entwicklungshilfe, gibt uns Arbeitsplätze, gibt uns Bildung, gibt uns die Möglichkeit aufzusteigen, weil wir wollen das Gleiche wie ihr, wir wollen bei uns zu Hause bleiben, wir wollen bei unseren Familien bleiben, aber wir haben keine Chance. Und wenn das politische Chaos auch noch unterstützt wird oder geduldet oder getoleriert wird, dann ist das natürlich etwas, was immer, wenn wir einen Finger auf Afrika zeigen, zeigen vier auf uns zurück.
Ja, so ist es. Deswegen, ich bin ja so immer der Meinung, dass man von unten, also von klein anfangen soll. Also ich sag immer, bitte hört uns zu.
Ja.
Ja, weil ihr braucht uns, um all diesen Dinger jetzt irgendwie zu regeln. So, wie wäre es, wenn man gezielt investiert? Das ist genau, was du eben gerade gesagt hast. So, heutzutage kommen jetzt vermehrt Studenten aus Afrika. Also ich kenne, hier in der Uni Köln ist voller Nigerianer in unterschiedlichen Bereichen. So. Und das ist eine riesige Ressource.
Ja, das ist ein Potenzial. Ne?
Potenzial. So, und was passiert? Während dieses Studiums gibt es unterschiedliche Regeln. Das ist genau das, was ich jetzt vor kurzem auf dem Tisch bekommen habe, Sperrkonto. Also Studenten sollen ja bis 10.000 Euro auf dem Sperrkonto tun, damit sie Visum bekommen für ihr Studium. So, da sind Menschen aus Drittländern. Aber sowas macht man nicht mit Studenten aus europäischen Ländern. Nein. Also da sieht man ja wieder, ja,
die Unterschiede.
Genau, ne, diejenigen, die das tatsächlich
brauchen
oder leicht haben sollen, ne, den drückt man auch. Ja. Also
also da geht es ja um Wertschätzung, da geht es um Wahrnehmung und wir sprechen über den Integrationsgrad. Wenn wir über Integration sprechen, ist das Integration auf Augenhöhe. Das ist ja keine Assimilation. Man will die Leute ja nicht irgendwie, sondern man soll ja eigentlich die kulturellen Schätze, die die Menschen aus anderen Kontinenten, aus anderen Ländern mitbringen, wertschätzen. Ja. Und vor allen Dingen komme ich wieder auf diese junge Gewerkschafterin zurück, die hat ja genau das gefordert. Bildet unsere Leute aus und dann nehmen wir sie zurück und dann können wir hier ein System aufbauen, was auch uns menschenwürdig und ökologisch und nachhaltig das Leben erleichtert. Und das, da sind wir, glaube ich, weit entfernt. Ja. Und ein Integrationsrat, so wie jetzt, ist ein wichtiges Instrument, wo ihr auch eine Rolle habt, selber als Betroffene oder so. Aber ich glaube, der Staat darf sich nicht zurückziehen und auch eine Kommune darf sich nicht zurückziehen. Deswegen habe ich schon auch mit der SPD-Fraktion und anderen im Landtag gesagt, dass wir diese Integrationsräte stärker ausprägen müssen. Es muss auch mehr Rechte geben, also nicht mehr Rechte als andere haben, aber ihr braucht bestimmte Rechte. Und dann gibt's ein Beispiel, das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden, warum eine große christliche Partei im Landtag bei der Verfassungsreform für das kommunale Wahlrecht nicht mitgemacht hat. Ja. Wenn jemand, du hast gesagt, du bist seit 2001 hier.
Ja.
Du bist Architekt, du arbeitest hier, du zahlst Steuern, du wohnst hier, du hast Kinder, glaube ich. Ne?
Ja.
Und so, deine Frau ist dabei, die, ich glaube, die arbeitet auch und alles. Also ich sag mal, eine deutsche Familie in Köln.
Ja.
Ne? Aber du hast nicht die Rechte, wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, es sei denn, du bist dann irgendwann Deutscher, aber dann hast du nicht das Recht zu wählen.
Genau.
Und zwar in der Kommune, in der du lebst, in der deine Kinder zur Schule gehen, in deinen, da, wo du die Straßen benutzt, da, wo du in die Kaufhäuser gehst, wo du in die Cafés gehst, wo du einkaufen gehst, bist du praktisch ein Mensch oder sind viele Afrikaner, auch viele Türken und viele Nicht-EU-Bürger, die hier schon lange, Türken leben ja 40, 50 Jahre bereits, die Ältesten, die hier als Gast oder 60er Jahre ja angeworben sind und sie haben nicht die gleichen Rechte.
Ja.
Und ich kann nicht verstehen, warum für diesen Bereich, wo es wirklich um das Leben nebeneinander und die Wertschätzung geht, warum man das nicht hinbekommt. Mhm. Und solange wir dieses kommunale Wahlrecht nicht für Menschen haben, die es geht nicht um die, die mal ein oder zwei Jahre hier durchziehen, sondern es geht die, die in dieser Stadt Fuß gefasst haben und die eine Familie gegründet haben, die hier wohnen, die das alles, was ich gerade gesagt habe. Warum wir das nicht hinkriegen? Und solange wir das nicht hinkriegen, brauchen wir kommunale Unterstützung durch den Rat, durch einen Oberbürgermeister, dass alle Themen, was du gerade gesagt hast, gehört werden.
Ja.
Dass Menschen wie du oder auch aus den anderen Listen die Chance bekommen, gehört zu werden.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
Punkt. Also das Problem, dass man hier als sogenannten Drittländer nicht wählen darf, das wird uns weiterhin verfolgen. Mhm. Ne? Also ich kann CDU, ich kann das auch direkt sagen. Ich meine, das wissen sie auch, dass sie in diesem Bereich ein Auge zumachen.
Mhm.
Dieses Thema verfolgt uns bis heute im Integrationsrat.
Mhm.
Das haben wir gerade nochmal wieder thematisiert. Ne?
Mhm.
Und hierzu noch kommen das, was wir an Kompetenzen brauchen im Integrationsrat. Ja? Stell dir mal vor, wir dürfen nicht über unsere Finanzen verfügen.
Mhm.
Ja? So, das war jetzt gerade frisch jetzt wieder. Das
ne? Also ein eigenes Budget oder ist das ja Gelder?
So,
ja.
Und wird hin und her gesorgt für die Geschäftsordnung irgendwie erlaubt. Wer hat denn diese Geschäftsordnung gemacht? Ne? So habe ich gesagt, Mensch, wir müssen wieder hinsetzen, weil im Integrationsrat Köln hat zugelegt an Wert.
Hm.
Also Kompetenz. Wenn ich die Leute da sehe, die da hinkommen, das sind wirklich kompetente Leute. Und wir haben 11 Vertreter aus dem Rat.
Hm.
Also das heißt, es ist keine Kindergarten da, was wir da machen. So richtig eine solide Parlament. Ne? Nur auf also ich hab das Gefühl, dass alles, was Migrant ist, ist immer zweitklassig. Ja?
Ja.
Migrantisch. So, aber wie gesagt, das liegt an Politik. Diese Kompetenz muss hier, damit wir uns frei bewegen können im Integrationsrat. Ein Kind, der 16, also 15, 16, 17 wird, irgendwann löst er sich von seinen Eltern. Ja? Und die Eltern sehen das auch. Ah ja, ne? Super Junge, super. So, denn sie geben das, was sie können, und dann lassen diese Kind los, ja, damit er oder
die
sie
Welt
auch selbst.
Ja.
Ja. So, aber da, man packt uns so. Also, ja,
in Watte.
Ja, so, nee, das muss sich ändern. Also, unsere Oberbürgermeisterin, ja, sie tut, was sie kann, ja. Aber wir haben das Gefühl, dass bei solchen Themen muss man noch mehr auf den Tisch hauen.
Ja? Ich glaube, das kann ich. Das habe ich. Also das ist jetzt nicht das, was man unbedingt alleine machen. Man muss zum richtigen Zeitpunkt symbolisch auf den Tisch schauen, weil man was nach vorne bringen will. Aber natürlich geht das nur wie in allen anderen Politikfeldern nur mit allen zusammen. Aber da ist es mir wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass wir treffen uns ja ab und zu mal, aber dass wir auch in so einer Form mal öffentlich sprechen, dass die Stimmen auch Gehör bekommen und dass das also wirklich auch mal wahrgenommen wird. Wir so in vielen Liedern, Stammbaum und alles, wird das natürlich alles vor sich hergetragen, die ganze Toleranz und wie vielfältig wir sind. Und wir sind ja auch vielfältig. Wir haben, glaube ich, 170 Nationen in dieser Stadt. Nur mit vielen, mit denen ich dann so rede, auch mit dir, da spürt man dann eben halt, dass es eben halt doch noch viele Bereiche gibt, wo man massiv nachsteuern muss, wo es auch um Wertschätzung und um Rechte geht.
Allerdings.
Du hast, oder ich habe vor einiger Zeit hier eine junge Kölsch-Eritreerin gehabt, die Silpa, die mir, das war gerade zu dem Zeitpunkt, als in Amerika diese Geschichte mit Black Lives Matter kam. Und du hast mir schon vor einigen Jahren mal auch so über deine Erfahrungen von Altersrassismus erzählt. Es gibt eine Geschichte, die ist eigentlich nicht lustig, aber ist eigentlich doch, die zeigt so auch, dass das ein ständiges Thema ist. Vielleicht kannst du den Hörern ja mal ganz
kurz also ich meine, mittlerweile kann man ja wirklich gut darüber lachen. Ne?
Ja, weil du stark bist, weil du auch so eine Persönlichkeit bist. Aber es gibt ja viele vielleicht, die sowas auch, die nie so darüber reden können. Oder so. Aber vielleicht es geht um deine Stellung als Architekt oder Bauer.
Ja. Also muss man sich folgendermaßen sich vorstellen. Ne? Also ganz zufrieden, ne, mit seinem Job und man steht da, diese Verantwortung als Bauleiter, ne, eine große Baustelle zu leiten, ist nicht einfach so in der Ecke. Also, das heißt, man hat vor seinem Arbeitgeber gezeigt, dass man auch irgendwie ein bisschen was kann. So, und dann, das war ein Freitag. Ich wollte der erste Decke noch irgendwie gegossen haben, so dass ich dann am Montag dann eben weitermachen kann.
Also kann sie aushärten über die
Sonne. Ja, genau. Ne? Diese zwei Tage braucht man so dass man dann wieder drauflaufen kann. So. Habe ich Betonfirma angerufen, na, sagte, ja, alles klar, wir machen fertig und ich schicke einen Fahrer. So war das auch. Und dann kam er an und dann suchte er der Bauleiter, ne, was auch normal ist. So. Und dann hat der erste Bauarbeiter gesagt, hier, der da steht, ne, auf den Finger gezeigt. Und dann ging er so ein paar Schritte weiter und dann ging er zu ihm und sagte, ja, nee, ich meine der Bauleiter. Ja. Und dann sagte er wieder, ja, der da steht.
Er konnte sich das nicht vorstellen, nein, dass du der Bauleiter bist. Ja. Das war nicht in seiner Welt. Ne?
Und dann, das also, ja, pass auf. Und dann kam er, ging er weiter so, und kam an mir vorbei.
Vorbeigegangen?
Ja. Kam an mir vorbei. Also so, ich stand vor der Baubude, kam an mir vorbei. Und dann drehte er sich, dann kam. Und dann traf er dann diesmal der Elektriker auch auf der Baustelle. Und dann, so, wo ist der Bauleiter? Und dann sagt der Elektriker, hier,
da steht er.
Ne? Und dann seine Reaktion war, willst du mich verarschen? Ich such den Bauleiter und du zeigst mir. So. Und dann in dem Moment, ja, also das ich bin ja so wie ein Eis weg und stand da so still. So haben die gesagt, okay. Und dann die anderen Kollegen, die gucken mich an. Ne?
Haben auf deine Reaktion gewartet.
Ja. Also sie waren baff, ne? Sie konnten nichts sagen. Ja, die waren sowas von perplex. So, und dann, ja, ich stand unter Zeitdruck. Ne? Ich brauche diese verdammte Beton. So gut, dann bin ich einfach in die Baubude reingegangen, hab denn dann die Firma angerufen. So, ne, mein erster Satz war, wo ist denn dann? Ja, ich brauche
den Beton.
Den Beton. Dann sagt er, ja, der muss aber schon längst da sein. Hm. Er sagt, bitte, ich sehe keine Betonwagen hier. Vielleicht musst du ausfahren. Ja, bitte, okay, kein Problem, ich komme. Zack. Hat nicht lange gedauert, war er da. So. Und in der Zwischenzeit ging dann dieser Fahrer wieder im Wagen rein und saß da. Und
er hat nicht das Gespräch mit dir gesucht, gar nichts. Nee. Ne? Gar nichts.
Ne? Nee. So, und dann kam der Chef und der Chef sagt, oh, Entschuldigung, okay, nee, das machen wir jetzt klar, nee, kein Problem, kein Problem. So, zack, ist er selber in diese Betonwagen eingestiegen und hat die Arbeit selber gemacht. So, da kam der Fahrer und sagt, und dann sagt er, nee, ist okay, kannst du, ne, bleib mal da sitzen. So, das war sein letzter Tag.
Und hat ihn entlassen.
Ja. Und nun, 3 Monate später bekam ich einen Brief von Gericht. Ich soll denn da jetzt als Zeuge, ja?
Aus dem Arbeitsgerichtsprozess, oder?
Richtig,
oder
nicht? Ja. Weil er, weil er geklagt hat. So, und ich fasse zusammen. Also, der Richter, zum Glück, hat richtig entschieden, indem er gesagt hat, hör mal ganz gut zu, Junge. Wenn du, selbst wenn du dieser Mensch da nicht magst, ne, weil du da eventuell nicht aufgeklärt bist, du hast deinen Arbeitsvertrag verletzt. Ja, dein Chef schickt dich ja zu arbeiten, du sagst, nee, ich arbeite nicht. Also, hiermit bist du fristlos gekündigt. Auf Wiedersehen. So, und diese Geschichte, wenn man das so mit anderen Dingen vergleicht, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern,
ja,
da war doch letztes Jahr ein Urteil von Landesverfassungsgericht. Dort im Parlament, im Landesparlament, wurde das N-Wort, ja, so. Und ja, auch ist der Abgeordneten von dieser Gruppe da, ist auch vor Gericht gegangen. Er hat diesmal aber recht bekommen, dass er das Wort im Parlament benutzen darf. So, meine Frage ist, wer hat dieses Parlament gewählt? Ja, so. Ich bin mir sicher, auch wenn eventuell nicht so viele Afrikaner da in Schwerin leben. Schwerin ist, glaube ich, Hauptstadt, ne?
Ja, genau.
Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch gewählt hat. Ja, klar, nicht diese Gruppe, ja, aber die andere Partei, demokratische Partei. Also das heißt, sowas dort zu sagen, auch wo Besucher sind, und dann sagt das Gericht, ja, das dürfen sie im Parlament benutzen, aber dieser Parlament vertritt
das Volk.
Das Volk. Also, wo leben wir denn?
Ja. Also, das hat ja vieles ausgelöst. Das hat ja auch viele richtige Demonstrationen. Wir haben auch bei uns in der Partei den Christoph, der sich da massiv für einsetzt.
Genau.
Und das finde ich alles unwahrscheinlich wichtig. Aber deine Geschichte zeigt ja so zwei Sachen. Also, auf der einen Seite, wenn man deine Geschichte hört, da funktioniert der Rechtsstaat. Da bekommst du das Recht oder da wird auch demjenigen gezeigt, dass er sich falsch verhalten hat. Und dann gibt es wieder andere Gerichtsurteile, wo es eben anders läuft. Und das zeigt, dass dieser Kampf um gegen Rassismus und gegen Alltagsrassismus und Missachtung von Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie aus einer anderen Kultur kommen oder weil sie vielleicht einer Religion anhängen, die vielleicht nicht unsere Religion ist, dass wir das täglich kämpfen müssen. Wir müssen täglich auch als Kommunalpolitik, ich meine, Köln ist da ja zum Glück, sage ich, in den Jahren, die ich beurteilen kann, ziemlich stark aufgestellt und durch alle demokratischen Parteien hindurch. Und eigentlich findet man bei solchen Veranstaltungen, die sowas missachten oder missbilligen, immer alle politischen Gruppen dabei auf der Straße. Das ist eine Sache, die zeichnet, glaube ich, Köln aus, aber das reicht alleine nicht aus. Also wir müssen schon immer ständig in der Gesellschaft auch einen Veränderungsprozess. Und jetzt kommen wir wieder zum Integrationsrat und zu der Sichtbarkeit. Den Menschen der Mehrheitsgesellschaft muss klar sein, viele Menschen in dieser Stadt leben hier, die arbeiten hier, das ist deren Heimat genauso wie die anderen, auch wenn sie nicht 500 Jahre Familientradition hier haben. Und dafür würde ich kämpfe ich seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen. Und das ist, würde ich also auf jeden Fall auch als Oberbürgermeister als eine meiner Prämissen sagen, dass diese Richtung geschärft werden muss. Ja, und da ist eine weitere Ausgestaltung und rechtliche Hinterlegung eines Integrationsrates unwahrscheinlich wichtig. Und die Stärkung eurer Arbeit. Aber man kann auch als Politik nicht alles den Ehrenamtlern überlassen. Du hast vorhin angedeutet, mit welchen Schicksalen die Menschen zu dir kommen. Eigentlich ist das auch eine Aufgabe des Staates und diese Menschen, da seid ihr, ich weiß nicht, wie man das neudeutsch, glaube ich, Kulturvermittler oder so nennt man das irgendwie technokratisch. Ich glaube, es ist notwendig, dass Menschen, die in solcher Angstsituation leben, dass sie auf andere treffen, wo sie das Gefühl von Anfang an haben, die haben die gleiche Sichtweise, haben vielleicht ähnliche Erfahrung. Aber trotzdem darf der Staat und die Kommune sich da nicht rausziehen.
Ja, das ist richtig.
Das müssen wir gemeinsam in Zukunft entwickeln.
Ja, absolut. Ich muss ehrlich sagen, in diesen letzten 6 Jahren, ich habe tatsächlich die Kollegen aus den unterschiedlichen Parteien, also was weiß ich, SPD, FDP, die Grünen, die Linken, wirklich, da sind super, super Menschen, die sich engagieren. Ja? Also selbst das CDU, wenn sie jetzt von uns Fragen beantwortet bekommen haben, dann drehen sich auch tatsächlich, ne, und machen der eine oder andere Sachen, ja, und so. Also das motiviert uns ja schon, ja. So. Nur was uns so oft das stört, ist ja, dass man nicht von sich aus, also jetzt von den Vertretern aus dem Rat, sind ja 3, 4, die auch Migrationsgeschichte auch haben. So, aber die meisten sind Bio-Deutsch, kann ich sagen. Also.
So. Ich glaube, alle Begriffe sind falsch, die man da sagt.
So,
Kölsche.
Ja, genau. So, wenn sie Kölner und Kölnerin sind, also irgendwo habe ich manchmal so den Eindruck, dass sie noch nicht so ganz überzeugt sind, ne, davon, ja, dass wir hier zusammenleben und dass sie sich für uns einsetzen sollten. Was heißt sich für uns einsetzen? Ne? Das will doch keiner. Es geht darum, dass diese Augenhöhe-Prinzip, die ja schon da ist, die wir auch genießen, dass das erweitert wird. Ja, also ich komme nochmal zu puncto Kompetenz.
Ja.
So, weil ein Kind, die mal immer ständig seine Popo sauber macht, über das Kind hat, obwohl das Kind inzwischen das kann, irgendwann nervt das Kind auch. Ja? So. Das heißt, diejenigen Vertreter von den Parteien, sie sollen ja tatsächlich hinschauen in ihre Umgebung. Ja? Weil mittlerweile überall leben ja Menschen, ja, aus anderen Kultur, dass man den ab und zu mal Frage stellt. Ja.
Ihr seid Teil der Lösung, nicht des Problems. Wenn man euch nicht mit einbezieht, wenn man nicht die Kompetenzen, die Erfahrungen, das, was du in deinem Leben, auch was du durch diesen Alltagsrassismus in dieser etwas lustigen Geschichte erzählst, die aber zum Glück ja für dich und für alle Beteiligten das entscheidende Ende gefunden hat. Aber so eine Erfahrung machen wir ja zum Glück nicht. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wenn man zur Mehrheitsgesellschaft gehört, das ist mir auch bei Silpa so klar geworden, weil Silpa hat ganz deutlich gemacht, was das eigentlich für sie bedeutet, dass sie sich immer rechtfertigen muss, dass sie, und dann hat sie von einer Geschichte erzählt, dass sie mal ihre Familie in Äthiopien besucht hat, in Eritrea, und plötzlich festgestellt hat, alle sind gleich und man muss sich nicht ständig rechtfertigen. Ja. Das war für sie auch ein ganz, aber sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie in beiden Kulturen zu Hause ist. Sie ist jemand, der hier aufgewachsen ist, der kölsche Karnevalslieder besser singt, als ich das jemals tun werde, die völlig diesen Spirit von Köln lebt, die viele Freunde hier hat und die eigentlich ein Vorzeigemensch für Köln sein könnte und auch sein will. Und wir geben solchen Leuten wie dir, wie Christoph oder wie anderen einfach zu wenig Chancen, das auch zu spielen und zu machen. Und das so verstehe ich, dass diesen Hinweis stark machen, akzeptieren, dass man Hilfe gibt, aber irgendwann auch loslassen und sagen, so, jetzt seid ihr auch für euch selbst verantwortlich, jetzt geben wir euch den Rahmen, in dem ihr euch frei bewegen könnt. Ne?
Ein anderer Punkt, Andreas, die Verwaltung.
Ja, das ist ein Thema.
Ja, ja, ne? Also sollte es mit dir klappen, dann sage ich ja schon, du musst dich ja wirklich warm anziehen. Ne? Also brauche ich dir nicht so sagen. Also das ist ja schon interessant. Ne? Aber auch da, wir kommen Stück für Stück weiter. Ja, an dieser Stelle, wenn ich darf, ich darf einen Namen nennen, der Herr Oster. Herr ja. Oster, das ist ein Mensch, er ist ein Verwaltungsmensch mit Verstand. Ne? So kann ich das so, ne? So.
Und mit Herz.
Genau, Verstand und
ich
Herz.
Ich weiß nicht, ob es hier hinpasst, er ist auch nebenbei noch Sozialdemokrat, aber das spielt dann keine Rolle. Nein, aber ich glaube, es geht um seine Amtsführung oder es geht, wie er seine Aufgabe sieht. Ja. Das sehe ich.
Also wirklich, seine Herangehensweise ist wirklich human. Mhm. Und jedes Mal, wenn er das Wort ergreift, höre ich immer erstmal zu. Mhm. Ja. Mhm. So, und so eine Balance, ne, brauchen wir. Also so ein Vermittler brauchen wir. Denn ich weiß, das ist nicht so eine Sache, die man jetzt von einem Tag aufeinander jetzt ebnen kann. Aber es wird viel, viel, viel bringen hier in Köln, wenn die Köpfe da in Verwaltung noch etwas bunter werden. Mhm. Ja, so, und das ist eine Sache. Ja, ich weiß nicht, wie du das dann nachher, wenn das klappt mit dir, wie du das schaffen wirst. Aber ich denke, wenn man die richtige Verbündete, ja, irgendwie zusammenstellen kann, zum Beispiel Herr Oster, dann denke ich, dass solche Leute in der Lage wären, das Ganze so, da sie das kennen, so zu filtern, ja, und die Engpässen denn klar und deutlich machen und dann also die empfindlichen Ecken, ja, irgendwie rausbringen, auf den Tisch reinbringen. Weil nicht umsonst haben wir viele runden Tisch für das und jenes hier, die all diesen Themen angehen, ja, so.
Also ich kann das Wort runder Tisch bald nicht mehr hören.
Ja, nein, aber
ich bin uneingeschränkt für Partizipation, für Beteiligung, aber sie darf sich nicht nur in runden Tischen wiederfinden. Ja. Die zwei, dreimal, also ich nehme mal dieses Beispiel, was die Kölner Stadt ja auch sehr massiv betroffen hat, das war diese Silvesternacht mit den, danach gab es dann initiierte runde Tische, die haben ein paar Mal getagt, wenn ich mit Leuten aus diesem Bereich spreche, sagen, ja, plötzlich waren die nicht mehr regelmäßig und im Grunde schlafen sie dann irgendwann ein, aber das Problem oder die Problemlösung ist nicht gefunden worden. Ja. Man kann runde Tische, ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, ich würde sie jetzt langsam nicht mehr so nennen, machen, dass man Menschen beteiligt, da gehört ein Integrationsrat dazu, da gehören Betroffene dazu, da gehören Sozialarbeiter, Streetworker, da gehören viele Leute dazu, aber dann muss es auch irgendwann ein Ergebnis geben und das dann politisch umgesetzt wird. Und das ist etwas in der Wahrnehmung der letzten Jahre, wo ich viele von vielen runden Tischen, von vielen Treffen gehört habe, aber where's the beef? Also ja. wo geht's dann weiter und was passiert dann? Und da würde ich gerne ansetzen. Und wenn ich darf, wir haben am Anfang beide jetzt hier über Verwaltung ein bisschen gelächelt. Ich möchte aber deutlich sagen, die Menschen in der Verwaltung müssen wir genauso mitnehmen und sie stark machen, dass sie mit diesen Problemen klarkommen. Sie haben auch, diese Kölner Verwaltung hat auch in den letzten 15, 20 Jahren unter unterschiedlicher politischer Führung, das will ich gar nicht verhehlen, ist ja nicht aufgebaut worden, sondern man hat eher so dem Primat schlanker stark und man bestimmte Sachen braucht man nicht mehr. Man hat auch junge Leute nicht dazu genommen. Und dieses umzudrehen und das aufzubauen und fähige Leute und auch fähige Leute, die es gibt es ja in der Republik und die auch aus anderen Kulturkreisen kommen. Mhm. Ich meine, wir suchen händeringend Architekten und Bauleute. Ich meine, wenn du in der Stadtverwaltung sowas machen könntest oder so eine Stelle angeboten wird, wo du auch natürlich vernünftig Geld verdienen musst, das ist ja auch noch ein Problem, ja, dass wir an den, ja, das, daran scheitert das ja leider. Ja, ja. Aber was ich sagen will, den Ärger auf die Verwaltung oder so, den trage ich so nicht mit, weil das hat auch mit Menschen zu tun und die Menschen muss man gewinnen und sie beteiligen.
Ja.
So, und man darf die nicht beschimpfen, also manchmal, alle leiden wir unter irgendwelchen Verwaltungsentscheidungen oder Nichtentscheidungen. Mhm. Ich spreche mit Leuten, die auch aus deinem Baubereich kommen, die warten teilweise bis zu 10 Jahre auf Baugenehmigung. Frau Ricker sagt immer, bei uns dauert es hier nicht länger als ein Jahr. Das trifft für einige Sachen zu, aber nicht für alle. Und also alles das muss konsequenter werden, aber das kann man nicht schaffen, wenn man die Leute nicht mitnimmt. Und beim Thema Integration oder Inklusion, was mich als Vater eines schwerbehinderten Sohnes interessiert, sind wir auch noch nicht, wir sind am Anfang, wir sind nicht da fertig. Wir haben viele Sachen nicht umgesetzt. Wir sind nicht so weit wie andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien oder hauptsächlich Skandinavien. Und da fehlt der politische Wille. Und diese, was du vorhin, glaube ich, zu Recht eingefordert hast, diese eigene Aktivität. Also nicht nur immer alles an andere abschieben und sagen, jetzt machen wir einen runden Tisch oder jetzt beschäftigt sich der Integrationsrat. Nein, die Politik muss sich damit beschäftigen.
Ja. Ja? Genau, so ist es. Übrigens, es gibt auch noch ein anderes Thema, Wohnung. Ja? So, aber Verwaltung, nein, wir haben ja auch inzwischen verstanden, dass es nicht unbedingt um den Kopf da geht. Das ist das System.
Ja? Das System, ja.
So, übrigens, die Arbeiten von diesen verschiedenen runden Tischen, ne? Die liegen vor. Ne?
Ja, das kommt auch noch dazu. So, wir haben Ergebnisse.
Vor, ja, aber die Umsetzung, ja.
Ja.
So, ne? Und wenn man dann denn zum Abstimmung kommt, ja, ich meine, das habe ich auch inzwischen auch genügend miterlebt, ne? Dass man denn, ja, also die Kollegen aus den unterschiedlichen Parteien, dass sie denn mit Definition kommen, mit Erläuterung, warum das jetzt nicht unbedingt sein darf. Ja? So, daran scheitert das. Mhm. Ne? So.
Also Sie sagen eher immer, was nicht geht,
genau,
anstelle zu sagen, wo ist jetzt das,
richtig,
wo ist die Straße, auf der wir nach vorne kommen.
Richtig.
Ne?
Ja?
Ja, das ist so eine... So,
ne? Zum Beispiel, das werde ich wirklich nicht aus meinem Kopf wegkriegen können. So, ne? Wir haben ja im Integrationsrat diesen Antrag erneut gestellt wegen Erhöhen des Kompetenzes von Integrationsrat. So, und dann wird lapidar gesagt, es steht so in Geschäftsordnung. Ja.
Also man zieht sich auch Formalien zurück.
Genau, ne? Ja. So, obwohl ein paar Wochen vorher haben wir auch genau diesen gleichen Geschäftsordnung angepackt, um in andere Sachen so auf Vordermann gebracht. Ja. So, aber dieser Punkt, ne, da will man nicht. So. Also, da siehst du, ne, will jemand nicht. Ne? Ja. Das möchte ich nicht. Ne? So.
Da würde ich als Oberbürgermeister versuchen, sondern ich würde dann eben auch meine Positionen auch mit einbringen, eben, dass wir zu Lösungen kommen. Ich habe in einem anderen Zusammenhang heute und auch in den letzten Tagen auch in einem Gespräch mit Frau Ricker gesagt, ich möchte gerne, dass die Bezirke gestärkt werden, dass sie auch ein eigenes Budget kriegen. Also, dass die Menschen, die im Veedel wohnen, in den Stadtbezirken eher spüren, dass sich was verändert. Man kann nicht alles in der Zentrale, im Rathaus oder im Technischen Rathaus machen, sondern man muss es dahin delegieren, wo das Problem ist. Und der Integrationsrat hat die Probleme von Menschen mit Migrationsgeschichte da. Ne? Ich habe in dem Zusammenhang noch mal eine Frage. Mir ist neulich bei einem sogenannten Streifengang, die ich jetzt ja mache, Streifengänge in Kalk, ist mir gesagt worden, da soll das Migrationsmuseum hin. Bist du mit der Thematik beschäftigt und wie stehst du zu sowas?
Oh, wir haben, also das Integrationsrat hat wirklich auch doch eine große Rolle gespielt. Ja. Das haben wir begleitet, nicht nur begleitet, sondern auch immer wieder dafür uns eingesetzt. Ne? So, übrigens das erste und einzige in Deutschland. Ne?
Ja,
so. Ja, wir stehen dahinter, weil wenn es tatsächlich nachher funktioniert oder eröffnet wird, dann hätte man die Möglichkeit zunächst hier in Köln, ja, dass alles, was die migrantische Geschichte, ja, kann man
sichtbar machen. Ne?
Sichtbar machen. Ja? So. Und dann, wenn man dann auch überlegt, dass von all anderen 15 Bundesländern, ne, dass sie auch ihre Sachen da reinbringen, also das ist reichlich.
Das wäre schon schön. Köln wäre das ein super Ding. Ne?
Ja,
also und ich glaube, das gehört auch zu diesen Beispielen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass die Menschen und ihre Geschichte wahrnehmbar und sichtbar macht. Ja. Und das ist auch einer der Gründe für diesen Podcast, für diese ganze unterschiedlichen Gäste, die ich hier habe. Weil ich habe hier mit einer Frau gesprochen, die über Ehrenmorde und über entsprechende Sachen aus dem extremen Islam berichtet hat. Ich habe mit dem Sohn dieses Friseurs aus der Kolbstraße gesprochen, über Traumatisierung. Ja. Silpa hat uns über ihren Alltagsrassismus, aber auch ihre Empathie für Köln und ihren Wunsch, aktiv hier teilzunehmen. Also es ist auf der einen Seite sind es immer diese negativen Geschichten, die aber auch bei vielen, mit denen ich hier gesprochen habe, immer auslösen, was Positives zu sagen, jetzt will ich aber was für diese Stadt tun und jetzt will ich mich hier einbringen. Das machst du im Integrationsrat. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass so ein Museum in Köln ist es genau der richtige Ort, weil wir eine ganz lange Migrationsgeschichte haben. Und ich bin ja mit einer Italienerin verheiratet, habe ich auch schon gesagt. In der kleinen Heimatgemeinde bei Turin in Caselle gibt es ein Denkmal dort von der Stadt für die, die ausgewandert sind. Also da hat meine Frau, weil sie nach Deutschland ausgewandert ist, hat praktisch ein Denkmal. Ja. Nicht für sie, da steht ihr Name nicht, aber für alle, die aus der Stadt weggegangen sind. Das heißt, das ist da eine Tradition, dass Menschen, die weggegangen sind, nicht vergessen werden. Und auch dann so ein Migrationsmuseum wäre etwas, die Menschen, die hierher gekommen sind und deren Geschichte und warum. Und dann sind wir sehr schnell wieder bei den Flüchtlingen. Man könnte auch dieses Thema Flüchtlingsströme, Migrationsströme, es sind ja 50 Millionen Menschen geschätzterweise, sind auf dieser Welt unterwegs und suchen nach einer Heimat. Die suchen nach wirtschaftlicher Sicherheit, nach Frieden. Das ist ja etwas, was ich bin jetzt Anfang 60, 70 Jahre haben wir in diesem Land zum Glück keinen Krieg mehr erlebt. Davor haben wir schreckliche Kriege erlebt. Ja. Aber das verändert eine Gesellschaft, wenn sie friedlich aufwachsen kann. Ja. Und das ist etwas für mich, ich bin immer, auch wenn Rechte und andere das massiv immer angreifen, ich glaube, dass eine Gesellschaft davon profitiert, dass du hier bist, dass Menschen aus der Türkei hier sind, dass Menschen aus Italien hier sind, dass wir uns untereinander austauschen, dass wir unsere Kulturen vergleichen. Und ich meine, viele, glaube ich, wissen nicht, dass Afrika die Wiege der menschlichen Kultur ist. Ne? Das ist ja, es gibt Kulturen, die sind wesentlich älter als die europäischen oder so. Und das ist, das wieder ins Bewusstsein zu bringen und nicht immer. Fällt mir gerade ein, Silber hat gesagt, als sie ihre Familie dort besucht hat, kam sie zurück, da haben Schulkameradinnen sie gefragt, ja, warst du denn bei den Löwen und bei den Hütten? Sie war in einer Millionenstadt, also die ist genauso aufgebaut. Ja, aber was wissen wir? Ja. So, und jetzt komme ich das mit so einer kleinen Überleitung zu einer Initiative, ich glaube, da seid ihr auch dran beteiligt. Wir haben ja sehr viele Partnerstädte, die ich für sehr wichtig halte, weil sie den Austausch und weil sie so. Und es ist jetzt ja die Planung oder die konkrete Umsetzung im Weg, auf dem Weg, eine afrikanische Stadt als Partnerstadt zu entwickeln. Ja. Kannst du mal dazu was sagen?
Das haben wir auch mit da beantragt und zum Glück ist auch im Rat verabschiedet, also beschlossen worden. Städtepartnerschaft Kölns mit einer Stadt südlich der Sahara. So, tatsächlich, wir haben jetzt inzwischen einen gefunden, Grand Bassin, das ist, es liegt in Elfenbeinküste. Ja? Oder heute mal sagt Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire. Habe ich eine besondere Verbindung zu, weil 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft waren die hier in Köln, in Beensberg und haben in Köln einen Tag gehabt. Ja. Ich war bei der Polizei Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe dann Drogba kennengelernt. Das war, das war schon schön.
Ja. Ne, und das haben wir jetzt tatsächlich so organisiert, dass wir innerhalb der afrikanischen Community, da sind insgesamt 21 Länder bzw. Organisationen, Afrikas, die hier leben, Vereine, die hier leben, die zusammenkamen. Ne? So, dann haben wir nach langer Debatte und Streit und hin und her, haben wir doch hingekriegt, demokratisch. Wir haben sogar professionelle Moderatoren engagiert. Ne? Die Stadt war auch mit zwei Mitarbeitern da vertreten. So, jetzt haben wir. So, und dann ist ja so gesagt, dass der Rat hat denn das so formuliert, dass man möge jetzt prüfen, inwieweit es realisierbar ist. Mhm. Ne? Denn bis dato ist gesagt worden, keine weitere
Städtepartnerschaft. Rio war die letzte, das war der Verein, zu dem ich gehöre.
Aha, okay. So. Aber wir sind aufgestanden, ich vor allen Dingen an vorderster Front, ich habe gesagt, nein, wieso? Dieser große Kontinent
ist nicht vertreten.
Bis da ist nur von Tunis.
Ja, nördlich der Sahara.
So, das war ein Argument und Wir haben dann mit das Amt für internationale Angelegenheiten durchgehend zusammengearbeitet. Also der Herr Wolf, vielen Dank, Frau Pulheim, vielen Dank und Frau Feldmann an dieser Stelle aus. Ja, so, das sind diejenigen, die uns immer wieder unterstützt haben. Und ja, so, es steht jetzt, da müssen wir jetzt warten. Ersten Kontakt in Richtung Grand Bassin ist gemacht worden. Ich glaube, inzwischen ist auch Feedback gekommen. Mhm. Jetzt muss wir sehen, dass sie da diese Korrespondenz da irgendwie noch
tiefer. Es braucht auch menschliche Kontakte, das war bei Rio auch so. Es braucht ein paar Leute, die das auch pushen und dann. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Weg und ich finde das toll, dass ihr euch da so engagiert. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass in dieser große Kontinent nicht nur einen Vertreter hier hinsendet. Mhm. Für mich, also in allen Funktionen, die ich in Köln wahrgenommen habe, sind diese Städtepartnerschaften, ich habe auch mit Martin Schulz darüber gesprochen, der ja auch viel europäische und Welterfahrung hat, ein ganz wichtiger Punkt in der menschlichen Verbindung. Also das Kennenlernen der anderen Kulturen über Menschen. Also man kann über Sportvereine oder über Kulturinstitute oder politische Institute kann man alles machen. Aber eine Städtepartnerschaft lebt davon, dass Kinder andere Kinder treffen, dass Menschen aus den Städten hierher kommen oder wir dahin fahren und einfach erleben, wie leben die. Haben die gleichen Probleme. Du hast das Thema Wohnen angesprochen, du hast das Thema Bildung und all diese, das sind überall, wenn man spürt, dass sie die gleichen Probleme haben, ja, merkt man auch, dass es alles überall die gleichen in anderen Ausprägungen Probleme sind und dafür sind solche Städtepartnerschaften sehr wichtig. Für mich ist das ein Punkt, wenn ich die Chance bekomme, Oberbürgermeister zu werden, will ich das wieder auf das Niveau schieben, wie es auch am Anfang gedacht war. Es waren Norbert Burger und andere Oberbürgermeister, die das da vorne gebracht haben, haben da drin eine große, wichtige Aufgabe in der Kommunikation zwischen Menschen gesehen. Und da müssen wir das Potenzial drin, was uns auch bei anderen Themen sehr helfen kann und auch in Wertschätzung und das gegenseitige Kennenlernen ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich sage dir jetzt, wenn ich in dieses Amt komme, dann ist der Integrationsrat für mich wichtig. Die Menschen, die darin arbeiten, in allen Listen, die demokratisch aufgestellt sind, das ist ja so. Und die Städtepartnerschaften sind dann nochmal ein weiterer Punkt, wo man in einer globalisierten Welt Probleme auf Menschen
genau, so sehen wir das auch, ja. Übrigens, ich habe eines vergessen, ich an dieser Stelle entschuldige ich mich, also die Parteien jetzt in diesen, ja, also zum Beispiel SPD, sie haben sich auch richtig eingesetzt in diese Frage und die Oberbürgermeisterin, denn die ist letztendlich diejenige, die denn dann eben das Ganze abzeichnen muss und du weißt, sowas, es gibt auch immer so Vorgespräche und so weiter. Mhm. So, und dann die Parteien, sie im Integrationsrat, alle Parteien, sie haben sich sofort.
Das ist wie beim Sport, das ist eine Familie und das gibt bestimmte Sachen, die sind nicht Streit in der Politik, die dürfen es nicht werden. Ja. Sondern da muss man gemeinsam demokratisch nach vorne gehen.
Richtig.
Da musst du dich auch nicht für entschuldigen, das ist völlig klar. Also hier muss sich niemand entschuldigen. Ja. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich gebe meinen Gästen am Ende immer so die Möglichkeit, nochmal zu sagen, was sie denn eigentlich von mir oder was sie erwarten oder mir mit auf den Weg geben, über das hinaus, wenn ich die Chance bekomme, Oberbürgermeister. Was würdest du dir wünschen, was in dieser Stadt ein bisschen stringenter angepackt wird oder was ich jetzt da machen sollte?
Ja, also was wirklich auf den Finger brennt, sind Wohnräume.
Ja.
Das ist wirklich es ist katastrophal. Gleich rede ich denn dann automatisch hier von den Bevölkerungsgruppen, die denn dann denen es wirklich am meisten oder am härtesten treffen. Ja, also da sind die Migranten und auch unter den Migranten, es gibt noch eine Stufe niedriger, also da sind die Afrikaner. Also aber es geht um Thema Wohnung. Ja, die sind erstens zu teuer und man sucht und sucht und sucht. Man findet nicht. Die Studenten, nicht nur aus Afrika, sondern auch aus anderen Ländern, denn aber die aus Afrika, sie haben etwas schwerer. Es wäre gut, dass man solche Dinge wie Sperrkonto, dass man das irgendwie anders reguliert. Ja.
dass also Gleichbehandlung für alle, ne? Also ja. So wie andere auch. Genau. Man muss vielleicht, jeder muss bei bestimmten Mietverträgen eine Kaution hinterlegen oder so. Da kann man drüber reden, aber wenn das Geld nicht da ist, dann ist das natürlich ein Ausschließungsgrund. So, ne? Das kann ja auch nicht sein.
Und also was Sicherheit angeht, hier in Köln, ja, es gibt Ballongegenden hier in Köln, die ja, es, leider ist es, das sind die Milieus, ja, die schon seit Jahren da sind. Da sollte man auch verstärkt, ne, Lösungen suchen.
Also wir können es ja mal konkret machen, Ebertplatz. Da gibt es eine Szene von auch schwarzafrikanischen Drogendealern, das kann man, das sagt die Polizei, da haben wir Erkenntnisse. Da gab es auch jetzt schreckliche Ereignisse mit zwei, ich glaube zwei Todesfälle sogar oder ein Schwerverletzter auch noch dazu. Und da ist auch dazu, ich bin ja Polizeibeamter, aber ich komme aus der Präventionslandschaft. Und der, also ich sage immer, man muss bestimmte Sachen mit Repressionen machen, aber man braucht auch eine präventive Geschichte, um das mal zu gucken, wie kann man das überhaupt verhindern. Vielleicht muss man auch mal jungen Schwarzafrikanern, die hierher kommen, die du, wie du gerade geschildert hast, die auch vielleicht das machen müssen, um Geld zu verdienen. Das ist keine Rechtfertigung, aber ihnen Alternativen anzubieten oder ihnen, wenn sie zum Beispiel straffällig geworden sind, zu sagen, und sie sind dann auch in der Lage, das zu reflektieren. Also wenn man bestimmte Straftaten begangen hat, dann gibt es eben halt, sind also bestimmte Aufenthaltsrechte versagt. Das ist so richtigerweise, das ist die Form von Prävention, von Repression, die wir hier haben. Aber davor gibt es viele Wege, die man einschreiten kann, wo man Leuten mit Arbeitsbeschaffung, dass man ihnen die Möglichkeit Arbeit gibt, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, zur Schule zu gehen, dass man ihnen andere Alternativen anbietet. Das geht nicht nur um Schwarzafrikaner, das geht um alle, die hier herkommen oder die in Schwierigkeiten kommen. Also da braucht die Stadt, glaube ich, noch bessere Konzepte, als nur zu sagen, wir haben da ein Problem, wir machen da ein paar Kameras hin, am Tag ist alles schön und dann passieren solche Sachen, wie sie jetzt passieren und Verdrängungseffekte auf andere Plätze. Also wir müssen die Stadt im Ganzen behalten und die Sicherheit muss für alle Menschen gelten.
Genau. Und Sicherheit bedeutet auch, das kann man jetzt hundertprozentig übernehmen auf die Familien.
Ja.
Also, das kriegt man so nicht mit, aber wir stellen fest, dass Jugendamt nehmen die Kinder von migrantischen Familien zu schnell weg. Das ist ein Problem. Ja? Wenn man überlegt, dass da so Menschen, die aus anderer Kultur kommen, und die sind ja so gewohnt, wie sie denn sonst zu Hause ihre Kinder erziehen, also aus ihren Heimatländern. Und hier in Köln es ist anders. So, aber bei Kleinigkeiten heißt ja nicht, dass man denn die Kinder dann sofort, ne, aus der Familie nehmen muss.
Ist das so? Also ist das deine Erfahrung?
Es ist häufig, sehr. Denn meine Frau arbeitet ja im Sozialbereich, Hilfe zur Erziehung. Wirklich, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie anpacken soll.
Ich glaube, eine Lösung hast du schon vorhin angedeutet, indem wir zum Beispiel solche staatlichen Verwaltungen bunter machen. Das heißt, dass da auch Kulturmittler drin sitzen. Wir machen das ja bei der Polizei auch, dass wir uns ganz bewusst geöffnet haben für Menschen mit Migrationsgeschichte, weil wir der Meinung sind, dass, also am Anfang waren die Kolleginnen und Kollegen massiv überfordert. Da gab es zwei oder drei davon, dann wurde alle Probleme auf sie gepackt. Mittlerweile gibt es einen Prozentsatz, dass sie auch sichtbar sind und sie sind Ansprechpartner. Also ein Erfolgsmodell, was leider durch seinen frühen Tod gescheitert war, in der Kolbstraße, der türkischstämmige Kollege, der deutscher Polizeibeamter war und aber auch der Sprache mächtig und auch verstanden hat, welche Kulturprobleme da entstehen können. Und der hat das wirklich für beide Seiten hervorragend gelöst, ist leider zu früh gestorben. Und es gibt, und da braucht es, glaube ich, auch für solche Geschichten das Verständnis oder das Vermitteln von deutschen Rechten oder von deutschen Ansichten in die Familien hinein, braucht es Menschen, die beide Kulturen kennen.
Ja. Und diese Vermittlerrolle, das machen wir schon seit Jahren. Aber als einfacher Mensch sozusagen.
Du machst es ehrenamtlich eigentlich, das ist eine Staatsaufgabe. Ne?
So. Das wäre so, wie gesagt, ein konkreter Bereich, den man da auch irgendwie Hilfe holen sollte. Also du siehst, Es gibt eine Reihe von Sachen. Gut. Ja, also ich als Migrant packe ich jetzt so diese migrantischen Probleme, aber ja, in der Mehrheitsgesellschaft gibt auch genügend Probleme.
Ja, klar.
Ja? So, um das Ganze unter ein Dach zu bekommen, also, ne? Also wenn du das nachher meisterst,
ja, da brauche ich Hilfe zu natürlich. Ja, aber ich glaube, dass ich, also ich habe den festen Willen, es nicht nur zu versuchen, sondern es zu tun.
Ja.
Ich habe, glaube ich, aufgrund meiner gesamten Ausbildung meines Lebens, also ich, dass ich als Polizeibeamter gewohnt bin, Verantwortung zu übernehmen, dass ich auch führen kann, dass ich aber auch entsprechend bestimmte Sachen kommunikativ umsetzen kann. Ich komme aus der Gewerkschaftsbewegung. Für mich ist Solidarität, das Zusammenarbeiten, das Arbeitsteilige ist wichtig. Aber es muss auch jemanden geben an der Spitze, sage ich mal so, Oberbürgermeister der Stadt Köln, der muss auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und nicht alles wegdelegieren oder anderen Leuten die Verantwortung zuzuschieben, sondern, und dazu bin ich gewillt. Mir ist klar, dass man einen Tanker nicht in wenigen Wochen oder Monaten umdreht. Das kenne ich nun als Norddeutscher von der Küste genau. Das hast du in Bremen genauso gesehen.
Ja.
Und vielleicht hilft ja auch diese norddeutsche Mentalität ein bisschen dabei, weil ich liebe diese Stadt. Ich bin hier auch als Immi hergekommen und habe Migrationshintergrund, weil ich aus Schleswig-Holstein komme.
Ja.
Und aber das, ich glaube, das tut der Stadt auch ganz gut, dass hier Leute auch sind, die solche Lebensgeschichten haben wie du oder wie andere. Und wenn wir das mehr zur Kenntnis nehmen und das mehr einbinden und nicht nur durch Sprüche oder durch Sonntagsreden, dann ist das wichtig. Und ich sage ganz offen, wir haben in den letzten Jahren immer wieder Kontakt und immer wieder zu Problemen und gekommen. Und die Vertreter der unterschiedlichen demokratischen Listen, den Vorsitzenden des Integrationsrats, dich als Stellvertretenden und die unterschiedlichen Listen, die Menschen, die sich da aktivieren, das sind für mich ganz wichtige Menschen, mit denen ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte und die auch immer bei mir eine offene Tür finden.
Ja.
Und da, durch die man nicht nur rein oder rausgeht, sondern wo man auch zu Ergebnissen hoffentlich kommt. Und das biete ich an. Und ich möchte mich jetzt bei dir ausdrücklich bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute zu reden. Und danke dafür. Und wir bleiben nicht nur im Kontakt, sondern wir machen was gemeinsam für diese Stadt.
Super.
Danke.
Ja. Danke. Danke. Tschüss. Für die Einladung. Ja.